Tiere, schlechte Tiere. Ein Podcast aus dem Medienhaus Mein Echo zusammen mit dem Tierschutzverein Aschaffenburg und Umgebung e.V.
Hallihallo und willkommen zu einer weiteren Folge Gute Tiere, schlechte Tiere. Heute mit Lukas. Hallo.
Hi, hi.
So, wir haben vor 3 Folgen erst über deine Fortbildung geredet, damals zum Lebensmittelberater. Und jetzt hast du schon wieder eine gemacht. Glückwunsch.
Danke, Lebensmittelkontrolle.
Lebensmittelkontrolle, ja. Dieses Mal, okay, ja. Bei Nein. Fischen, nämlich Aquaristik.
Genau.
So, du bist jetzt geprüfter.
Deswegen auch Hai Hai.
Hai Hai, genau. Ich habe gestern noch eine Dokumentation über Haie geguckt.
Du bist jetzt geprüfter Aquaristiker. Oder wie darfst du dich jetzt nennen?
Nee, also ich bin geprüft nach, oder Sachkunde, ich habe die Sachkundeprüfung nach Paragraph 11 in Aquaristik, Meerwasser, Süßwasser und Gartenteich gemacht. Also sind im Endeffekt 3 Sachkundeprüfungen, die eben, ich sag mal, einem Tierpfleger oder einem Gewerbetreibenden die Absolution geben, Tiere gewerblich zu, tierschutzmäßig jetzt nicht so schön gesagt, aber zu verkaufen. Mhm. Wir als Tierschützer sagen natürlich vermitteln, wir suchen ein neues Zuhause. Da ist nicht der Profit im Vordergrund. Aber trotzdem ist es vor dem Gesetz ja ein Kauf und das darf ich nur mit der Paragraph 11 Erlaubnis.
Jetzt haben wir zum ersten Mal diesen legendären Paragraph 11 erwähnt. Ich habe mir vorhin durchgelesen. Er ist ellenlang und da wird ganz viel geregelt. Er wird auch meistens nur abgekürzt als Elfer. Wenn man ihn zusammenfassen will, ist Paragraph 11 Tierschutzgesetz eigentlich nur der Nachweis, den du erbringen musst, wenn du gewisse Tiere halten willst und das in einem gewissen Umfeld. Also wie du ja schon zum Beispiel schon sagst, gewerblich.
Genau.
Oder wenn du Hunde trainieren willst oder generell Tiere trainieren willst. Ich glaube, wenn du brauchst, glaube ich, bei speziellen gefährlichen Tieren noch, also bei irgendwelchen, keine Ahnung, Giftspinnen.
Also letztendlich, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ne? Also das ist ja auch jetzt abgegliedert in Aquaristik. Es gibt dasselbe für Terraristik. Es gibt es für kleine Heimsäuger. Es gibt es für Großtiere. Das gibt es für jede Tierart ganz im Einzelnen und Speziellen. Also ich kann, wenn ich eine Igelstation habe, auch den Elferschein nur für Igel machen und sowas. Ne? Das ist alles irgendwo, ich sag mal, eine Ausbildungs- und eine Kostenfrage. Der Sinn dahinter ist ja, dass mir dieser Wisch letztendlich bescheinigt, dass ich sach- und fachkundig bin, diese Tiere zu halten, zu pflegen und zu versorgen und damit eben Paragraph 2 vom Tierschutzgesetz entspreche, dass ich die ihre Art entsprechend pflege und halte.
Du darfst aber den Elfer auch als Privatperson machen, habe ich gesehen. Ich habe nämlich, als ich gegoogelt habe nach einem Aquaristik-Elfer, habe ich gleich ein Angebot im Internet gefunden. Also da stand dann, ja, für interessierte Privatpersonen. Da war es ein Online-Kurs und am Schluss gab es 48 Multiple-Choice-Fragen. Und für Gewerbliche, also dich, war es ein Online-Kurs und dann gab es 96 Multiple-Choice-Fragen. Ich weiß jetzt nicht, war das deiner oder wie lief das bei dir ab?
Ob das meiner war, kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, was du gegoogelt hast. Aber im Grunde ist es das ja. Also jeder kann den machen, natürlich. Jeder kann sich eine Erlaubnis holen. Und das kommt auf das jeweilige Veterinäramt an, was die fordern, was ich haben will. Also wenn ich jetzt zum Beispiel privat viele Fische oder viele Schlangen oder von mir aus auch viele Hunde halten würde, dann könnte im Endeffekt jedes Veterinäramt auf die Idee kommen und sagen, hey, hier, wir wollen wissen, dass du sachkundig bist. Mhm. Wir verlangen von dir einen Paragraph 11er, also Elferschein. Ne, dass wir irgendwie wissen, du kannst das auch. Die Tiere sind ordentlich versorgt. Das können die letztendlich.
Die kommen dann zu dir und wollen den haben, oder?
Nee, um Gottes Willen, nee, ich darf ja die Leute nicht ausbilden. Ich hab den nur jetzt auch.
Nee, ich meine, das Wettamt kommt dann, wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich hätte wirklich 20 Hunde, das kriegen die ja mit.
Ach so, ja,
kommen genau.
Dann kann es durchaus sein, dass die fordern, dass ich irgendwie nachweise, dass ich sachkundig bin. Und als Gewerbetreibender natürlich sowieso. Dann muss ich nachweisen, dass ich das kann.
So, jetzt haben wir aber hier Aquaristik. Also ja. Das klingt jetzt ja erstmal abstrakt, da überhaupt einen Sachkundenachweis zu bringen. Ich denke jetzt erstmal an sowas Einfaches. Du wirst mich jetzt wahrscheinlich gleich ohrfeigen, wie ein Aquarium. Ist ja kein Hexenwerk. Oder?
Naja, also letztendlich, worum geht es in so einem Sachkundenachweis? Ich muss einerseits Aquarium, natürlich, Fische habe ich in einem Aquarium. Also ja, Aquarium ist das Zentrale, worum es irgendwo wie darum geht. Da geht es einerseits natürlich um das Aquarium selbst, also wie muss sowas eingerichtet sein, was sind die Mindestanforderungen an die Haltung, also Größe, Bepflanzung, Besatzdichte und Ähnliches. Dann natürlich Wasserwerte, Ernährung von den Fischen, Krankheiten, Fisch und also Artbestimmung. Wie halte ich die auseinander? Was kann man miteinander halten? Und so weiter und so fort. Also das ist schon richtig viel.
Das sollte ich aber auch als Privatperson ja eigentlich wissen,
das oder? Sollte ich auch als Privatperson wissen, genau. Ja. Und dann kommt natürlich noch irgendwie der gewerbliche Faktor dazu. Also wie sind Transportbestimmungen? Was hat man für Einreisebestimmungen? Also wenn ein Tier importiert wird oder so, ne? Oder wenn ich was verschicke, was brauche ich als Transportzulassung vielleicht als Unternehmen? Was bedeutet Artenschutz? Was bedeutet Tierschutz im Einzelnen? Und so weiter und so fort. Also es sind schon ganz viele Sachen, die irgendwie als Gewerbetreibender wichtig sind, wenn man mit vielen Tieren auf einmal hantiert. Also auch Quarantäne, Unterbringung und ja, also wirklich
Fische alles. Fische müssen in Quarantäne?
Ist selbstverständlich. Also wenn du aus einem EU-Drittland importierst, dann müssen die auf jeden Fall eine Quarantänezeit absitzen. Und genau so ein Kram lerne ich dann eben, wie mache ich das? Abschwimmen, genau. Wie mache ich das Ganze? Wie funktioniert denn das? Und dementsprechend ist auch die Prüfung, du hast es jetzt so lapidar, sage ich mal, mit Multiple-Choice-Fragen. Das ist es tatsächlich. Am Ende wird das Wissen mit Ankreuzaufgaben abgefragt, aber ich habe auch danach noch mein Fachgespräch.
Ja.
Da ist dann eben ein sachkundiger Tierarzt dabei, da ist ein Amtstierarzt dabei von dem Veterinäramt, das eben die Prüfung abnimmt und meistens ist dann noch von dem zentralen Dachverband ein Sachkundiger dabei. Also bei mir war es jetzt zum Beispiel VDA, also Verband Deutsche Aquaristik, glaube ich, heißt es, dass da eben jemand dabei war, der Aquaristik sein Leben lang macht, das Ganze irgendwie zertifiziert hat durch was auch immer. Und da eben dann die drei Leute mich prüfen. Das heißt, es ist dann nochmal...
nervös bei der Aufstellung.
Ja.
Da sitzt du dann drei Leuten gegenüber und darfst Fragen beantworten, oder?
Genau, genau. Ja, also da geht es dann auch erstmal um Artbestimmung. Ich kriege verschiedene Fische vorgesetzt, Fotos, sonst was. Muss sagen, wie die heißen. Dann natürlich, ne, da interessiert weniger der deutsche Name, da ist dann der lateinische Name, der wissenschaftliche Name schon wichtig. Wie setzt er sich zusammen? Dann natürlich die Haltungsparameter von den Fischen, wenn jetzt so ein Fisch verpackt und transportiert werden muss, wie mache ich das, was muss ich für Begleitpapiere haben und so weiter und so fort. Und dann ganz am Schluss, im Endeffekt das, was wir im Tierheim ja auch ganz viel machen, ein Verkaufs- bzw. aus unserer Sicht eher ein Vermittlungsgespräch. Ne? Also was muss ich denn neuen Haltern mitgeben, was müssen die dann an Voraussetzungen haben, worauf muss ich achten, was muss ich empfehlen?
Das ist eine ganze Menge Arbeit.
Das ist eine ganze Menge Arbeit.
Also das sind einerseits juristische Fragen, dann sind es andererseits wieder jetzt Geschichten wie Bestimmungen, also mit lateinischen Namen, aber nicht so die gewöhnlichen Fische im Fluss, sondern schon die Aquarienfische, oder?
Das kommt drauf an. Also ich habe im Bereich Aquaristik ja drei Prüfungen. Also ich habe ja drei Prüfungen gemacht, das heißt, es sind drei einzelne Dinge. Das heißt,
genau, Süßwasser.
Genau, ich hatte praktisch drei...
Fachgebiete oder Teilgebiete.
Genau, drei Fachgebiete, somit auch dreimal schriftliche Prüfung und ja auch die praktische oder das Fachgespräch eben auf diese drei Bereiche bezogen. Und da ist im Gartenteich, ja, alles, was man halt so im Gartenteich hält, das ist mal ganz hauptsächlich ein Koi und ein Goldfisch.
Lateinisch? Bitte?
Na, also das interessiert jetzt hier keinen.
Schon wieder vergessen.
Und dann geht Süßwasser, dann ist es so, ich würde sagen, der Standard-Aquarienfisch irgendwie, ne, wenn jemand an Guppy, an Molly, an sonst was denkt. Und Meerwasser, dann ist halt alles, was mit Salzwasser zu tun hat.
Meerwasser, ne? Hattest du auch noch?
Ja.
Okay, wer hält sich denn Meerwasserfische?
Gibt es einen Haufen Menschen in Deutschland.
Was halten die dann so?
Naja, irgendein schönes Riff-Aquarium mit irgendwelchen Korallen und sowas und irgendeinem Nemo.
Wie auch immer. Lateinisch.
Also,
ja. Ach genau, jetzt haben wir den Namen schon, wir nennen die Folge Findet Nemo. Nee, wir wollten ja nicht nur Fische. Okay, das ist aber eine ganze Menge. Wie lange hat dann die Ausbildung oder Weiterbildung jetzt in dem Sinn gedauert?
Also die Weiterbildung in meinem Fall war jetzt im Endeffekt so, dass ich einmal die ganzen Unterlagen bekommen habe.
Mhm.
Das sind zwei Ordner gewesen mit, ich glaube, insgesamt 900 Seiten, die man halt durcharbeitet, die man durchliest, die man im Endeffekt lernt. Ne, das ist halt, war selbst überrascht, da ist nicht viel, was man wegstreichen kann und sagt,
ach, ich fasse das mal
nicht
zusammen.
So, ja, zusammenfassen. Das muss schon irgendwie alles in den Kopf rein und abrufbar sein. Dann hat man im Endeffekt nochmal Seminar dazu, also wo man
Präsenz oder?
In meinem Fall war es jetzt online, aber gibt es auch als Präsenz, genau, wo ich dann eben in meinem Fall auch mit einem Tierarzt eben man die ganzen Sachen nochmal durchgeht, ein Seminar halt, ne? Man kriegt das halt alles nochmal erklärt und dann eben die Prüfung. Und die auf jeden Fall in Präsenz, ja.
Und dann kostet das auch noch Geld.
Dann kostet es auch noch Geld.
Schweinefiel wahrscheinlich wieder.
Ist nicht günstig, ja.
Hattest du diesmal wieder,
das lief bei mir noch über
Sponsoren oder lief das noch über...
Das lief bei mir noch über die Begabtenförderung.
Über die Begabtenförderung, genau. So. Ja, Zahlen auf den Tisch. Was kostet sowas, wenn ich bin gewerblicher Fischhändler und...
Kann ich dir gar nicht mehr sagen. Ich meine, das war sowas um die 1.400 Euro, okay. 1.300 Euro, irgendwie sowas.
Okay, und gedauert hat es jetzt alles in allem? Auch wieder zwei Jahre?
Ich hab, nein, also gelernt habe ich jetzt 4 Monate, dann eben eine Woche Seminar, und also abends, und dann die Prüfung.
900 Seiten in 16 Wochen.
Nee, ich hatte ja Zeitdruck.
Ach stimmt, du musstest ja fertig werden.
Genau, also...
Okay, gab es noch eine Schule, von der wir noch nichts wissen für die nächste Folge?
Dann? Nee, die Förderung ist jetzt dann zu Ende.
Giftschlangen?
Ende des Jahres, und ich musste ja Gas geben, ne?
Ja.
Ich musste fertig werden,
okay,
sozusagen. Giftschlangen habe ich schon.
Giftschlangen hast du schon, okay, ja. Gut. Gibt es eine, die du nicht hast? Großtiere?
Paragraph 11, Erlaubnis. Ich glaube, es gibt unfassbar viele, die ich nicht habe, weil wenn man dann schon in Richtung Zoo gibt oder so geht, dann gibt es ja so viel.
So, jetzt kommen wir zum Thema Aquaristik und Heim. Meine erste, vielleicht dümmlichste, aber naheliegendste Frage ist, warum landen Fische oder generell Tiere, die im Wasser leben, im Heim?
Verschieden. Also man kann ja zum Beispiel Axolotl im Aquarium, oder kann man, muss man im Aquarium halten, bitte. Und die sind tatsächlich oft ein Abgabegrund, weil einfach Leute, die cool finden, sich zulegen und dann merken, die kosten einen Haufen Geld und geben sie ab. Na gut, das sind Kaltwassertiere. Die müssen im Sommer mit wirklich aufwendig Klimaanlage, also Durchlaufkühler oder sowas, gekühlt werden. Das ist schon richtig aufwendig und teuer. Oder eben die Leute, die das halt nicht machen, die tun halt nichts Gutes für ihre Tiere und sorgen dafür, dass die Lebenserwartung deutlich geringer ist. Das ist also was tatsächlich gar nicht mal so selten vorkommt. Und sowohl bei den Axolotln als auch bei Fischen so generell ist es ganz oft, dass einfach Leute ausziehen, umziehen, sterben und ein Aquarium zurückbleibt. Also wir hatten zwar im Aquarium tatsächlich öfter, dass uns Vermieter dann kontaktiert haben, weil halt in der Wohnung noch so ein Ding stand.
Leute ziehen aus und lassen uns einfach stehen.
Dass das halt tatsächlich zurückgelassen wurde. Oder auch so der typische Fall, Kinder hatten ein Aquarium, sind ausgezogen, das Aquarium steht noch bei den Eltern. Die Eltern sagen, ja, eigentlich ist das ja nicht meins. Und ja, so. Also letztendlich irgendwo eigentlich wie eine Katze halt auch hierher kommt oder ein Hund.
Ja gut, aber Beißvorfälle wirst du ja bei Fischen
sehen. Nee, Beißvorfälle haben wir nicht. Meistens ist es halt irgendwie Haltungsaufgabe, ne? Also aufgrund von finanziellen Gründen oder irgendwie persönliche Gründe, sage ich mal.
Also haben wir mal wieder den klassischen Fehler. Man muss sich auch vorher überlegen, dass ein Aquarium bzw. Aquarientiere Geld kosten.
Ja. Ich würde sagen, ein Aquarium ist auch gar nicht mal so günstig.
Also ich weiß jetzt nur, dass so ein Koi, wir haben einen großen Zooladen im Industriegebiet, da schwimmen die rum, und ja, so ein Koi kostet schon ganz ordentlich Geld.
Ja. Gut, also wenn man jetzt ins Kommerzielle geht, dann kosten Fisch verdammt wenig. Also das Lebewesen ist da leider nicht groß im Fokus. Was aber kostet, ist ja einfach das ganze Setup, so, also das Aquarium, die Lampen dazu, der Filter, das Beheizen, das Unterhalten, das ist auch echt Arbeit mit dem Wasserwechsel und so, und ja, dann klar, je nachdem, was man für Fische hat, kann ein Fisch an sich schon auch einfach teuer sein, klar, beim Koi ist es dann richtig teuer, das ist aber oft gar nicht so das Ding, also kaufen tun sie sich alle noch irgendwie, ist die Frage, ob das artgerecht ist, oft nicht tatsächlich oder nicht wirklich damit auseinandergesetzt, und dann merkt man dem Fisch halt wenig an, was ihm gefällt und was nicht, ne? Der lächelt nicht im Aquarium oder guckt schlecht gelaunt, das ist
schwimmt dann halt irgendwann oben,
genau, das merke ich halt daran, dass er irgendwann krank oder tot ist, und das ist schon ziemlich schlecht und gemein oder dumm gelaufen für die Fische, dass das so gar nicht merkt. Und von daher ist es auch gar nicht so oft, dass wir Fische abgegeben bekommen. Ganz oft, glaube ich, passiert das auf irgendeinem Wege, wie wir uns das gar nicht wünschen. Und es ist deutlich besser, wenn sie sich einfach bei uns melden.
Okay, also so dieses klassische Bild, was man hat vom Goldfisch, der im Glas rumschwimmt, ist eigentlich Tierquälerei.
Das auf jeden Fall.
Weil der hat ja gar nichts.
Das ist viel mehr als Tierquälerei. Das ist wirklich grausam. Also das geht gar nicht.
Das gibt's aber heute auch nicht mehr, oder?
Ich würde sagen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Google mal beim großen A... nach Aquarien.
Ja, dann fangen wir schon mal an, dass die meisten wahrscheinlich gar nicht für artgerechte Haltung sind.
Abgefahrene Dinge, also wunderschön, ja. Wirklich, aber halt nicht für Tiere.
Ja, aber das, also. Da kommen wir ja dann wieder zu dem Punkt, wie finde ich denn raus erstmal, wie ich, also ich will jetzt, nehmen wir an, ich will mir Fische zulegen, ja. Warum auch immer. Dann will ich ja erstmal rausfinden, wie halte ich die dann artgerecht. Bei Kaninchen hatten wir es ja, dass du eine gewisse Box brauchst, in einer gewissen Größe mindestens oder besser gleich frei rumlaufen lässt. Das geht jetzt bei den Fischen natürlich nicht, es sei denn, du willst sie, keine Ahnung, in die Badewanne schmeißen oder so, aber das ist auch blöd. Also da muss ich ja dann auch erstmal rausfinden, was brauche ich zu den Fischen? Ich will ja wahrscheinlich, soll ich sie ja auch nicht einzeln halten. Wie groß muss das Aquarium sein? Was brauchen die an Zubehör und.
Ja. Also einzeln halten ist tatsächlich so ein Ding. Ganz viele Fische sind Schwarmfische. Es gibt aber auch manche, die einzeln oder paarweise gehalten werden muss. Das muss ich vorher wissen. Ich muss mir darüber Gedanken machen, wie groß so ein Becken mindestens sein muss. Und ich muss mir auch darüber Gedanken machen, dass ich das Becken nie so groß haben kann, wie die Fische es in der Natur hätten. Also vom Tierschutzgedanken her würde ich sagen, muss man da ein wenig flexibel sein.
Moralisch.
Moralisch. Ist jetzt die Frage, ob das so das Ding ist, was wir vertreten. Da muss man überlegen. Also hier im Tierheim würde ich ganz klar sagen, naja, was hier ankommt und was hier angefragt wird, was zu uns soll, natürlich, das nehmen wir auf, das versorgen wir, das ist ja ein Lebewesen, das da ist. Ob man jetzt sowas nachproduzieren muss, und das muss man ja wirklich so sagen, Fische sind produziert und viel zu viel nur als Ware und Masse, und wenn mal einer stirbt, dann habe ich ja 10 weitere gesehen. Das ist schon problematisch und absolut nicht das, was wir uns irgendwie vorstellen dahinter, wenn ich sage, jedes Tier einzeln und sonst was. Das heißt also, ich muss mir vorher wirklich ordentlich Gedanken machen darüber, was ich brauche, was ich will. Ich brauche ordentlich Informationen, also gehe in ein gutes Fachgeschäft, wo jemand ist, der wirklich viel Erfahrung hat, der viel Ahnung hat. Ich hole mir viel Informationen ein über Fachbücher oder sonst was. Oder von mir aus auch im Internet bei guten Seiten. Ne, da muss ich halt gucken.
Da kommen wir aber wieder zum Problem, weil einen Fisch kriege ich ja wirklich in jedem Zoohandel. Die packen mir den in eine Plastiktüte, sehe ich ab öfters mal wieder, dann steht dann einer hinter mir oder vor mir an der Kasse, hat gerade so ein Fischli in der Plastiktüte, bisschen Wasser drumrum und dann fährt er mit dem heim.
Ja.
Ja. Da werde ich dann beraten von Personal, wahrscheinlich ähnlich wie bei Kaninchen und so weiter, das jetzt sein, nicht die Ausbildung durchlaufen hat, höchstwahrscheinlich, die du durchlaufen hast, die mir auch nicht wirklich sachkundig Rat geben können, kann zumindest sein. Wir wollen jetzt nicht alle pauschal verurteilen.
Naja, also wenn jemand gewerblich Fische verkauft, also in einem Tierhandel, dann muss ja da auch jemand sein mit dem Paragraph 11.
Einer muss ihn also haben, aber nicht alle.
Naja, der die Fische verkauft, muss ihn haben, ja. Die Frage ist aber ja, habe ich den Wisch und habe ich mich da einfach nur durchgemogelt oder habe ich mich wirklich damit beschäftigt und kann ich das auch wirklich und gebe ich auch wirklich Informationen mit und habe ich auch die Zeit dazu, die Informationen mitzugeben? Das ist ja all das auch mit den Kaninchen im Tierhandel oder sowas. Wenn die alle Friede, Freude, Eierkuchen und ganz viel Spaß und Zeit und Liebe und Energie da rein investiert haben, das die Leute perfekt zu beraten, dann mag das vielleicht vollkommen richtig sein. Trotzdem habe ich ja gar keine Möglichkeit, das auch irgendwie zu kontrollieren. Also gerade der Goldfisch. Wenn ich mir einen Goldfisch kaufe und den danach daheim in Goldfischglas packe, wer soll es denn kontrollieren?
Niemand.
Und das ist halt für Fische schon echt hart. Also die hört keiner.
Das heißt, wir haben da sehr häufig Tierquälerei, die eigentlich gar nicht auffällt.
Ich würde sagen, bei Aquaristik haben wir richtig viel Tierquälerei. Ja? Ähnlich wie Terraristik auch. Ja. Ne? Es sind beides sehr stumme Tierarten. Tierarten einfach. Ein Säugetier ist ganz anders zu lesen für einen Menschen. Beim Säugetier ist es oft, dass man über Empathie viel mehr was sehen kann, sage ich mal, wie es dem Tier geht. Und das ist bei Fischen und auch Reptilien eine ganz andere Sache.
Ja, woran merke ich denn, dass das Tier leidet? Nehmen wir mal an, ich will es wirklich richtig machen, mache aber einen Fehler, bin Anfänger, obwohl ich mich richtig informiert habe und alles. Aber du sagst, es sind stumme Zeitgenossen. Ja. Woran merke ich das zu Lebzeiten noch?
Ist schwierig. Also einerseits natürlich um den Fisch beobachten. Ne? Also ich sehe ja auch am Fisch, ist der gut genährt, sind die Schuppen okay, ist er farbenprächtig, wie sehen die Augen aus, hat er irgendwie Verletzungen oder sowas. Schwimmt er komisch, springt er, schnappt er nach Luft? So, ne? Das sind so alle Symptome, die ich natürlich irgendwie merke. Anders muss ich beim Fisch natürlich nach dem Medium drumherum gucken. Wie sind die Wasserwerte? Wie sind da, ist die Schwermetallbelastung, Schadstoffbelastung da drin, ne? Was schwimmt da so drin rum? Das muss ich einfach regelmäßig kontrollieren. Und wenn ich dann merke, da ist irgendwo was schief, dann kann ich halt nicht die Exit-Strategie nutzen, ich spüle den die Toilette runter oder ich mache sonst für grausame Dinge damit. Nee, das ist ein Lebewesen, das ist ein Tier und ich muss einen Tierarzt kontaktieren. Dafür brauche ich aber auch erstmal einen Tierarzt, der fischkundig ist. Das muss ich mir vorher überlegen. Ne? Ich muss herausfinden, welcher Tierarzt in meiner Umgebung ist fischkundig, wer kann mir da helfen. Und da sind wir auch so ein bisschen an dem Punkt, ein fischkundiger Tierarzt, da ist nicht so, ich packe den Fisch in eine Transportbox und fahre zum Tierarzt. Meistens muss der einen Hausbesuch machen.
Wollte gerade sagen, der kommt wahrscheinlich eher vorbei.
Oder das Ganze läuft über Videotelefonie oder sowas und man muss gucken, was da ist und muss dann eben nachjustieren, was man tun kann. Und ein Fischtierarzt, würde ich jetzt mal dreist behaupten, hat schon ein ganz anderes Arbeitsfeld wie ein Säugetiertierarzt, ne? Viel operieren tut der nicht.
Nö.
Kastrieren sowieso nicht. Klar wird mal ein Fisch operiert, das ist schon möglich, aber hauptsächlich versuchen die ja, die Haltungsfehler ausfindig zu machen und die nachzuarbeiten. Ein Fisch wird krank, wenn er schlecht gehalten wird.
Ja, und dann soll man ihn ins Gefrierfach legen, damit er schon
auf rüberkommt. Gar keinen Fall.
Das empfehlen ja manche, habe ich leider auch neulich gelesen.
Dass liest man immer wieder, bei Reptilien genauso. Aber einfrieren ist keine tierschutzgerechte Tötungsmethode.
Nö.
Niemals nicht. Das ist nicht okay. Das macht man nicht. Wenn ein Tier krank ist, dann muss ein Tierarzt entscheiden, dass es so krank ist, dass eine Euthanasie das Mittel der Wahl ist, sage ich mal, dass man das vom Leiden erlösen muss. Und dann muss der Tierarzt das aber auch mit den entsprechenden Mitteln machen.
Mhm. Jetzt reden wir die ganze Zeit von Fischen. Aquaristik umfasst ja auch noch das Axolotl. Oder das Axolotl?
Machen wir die Mehrzahl.
Die Axolotl. Schildkröten haben wir auch noch. Da muss ich ja dann bei der Haltung schon wieder ganz andere Dinge beachten.
Ja.
Aber auch die muss ich ja so gestalten, dass sie, jetzt sind wir bei dem Punkt, wir sagen, okay, das ist wirklich so wie in der Natur, kriegen wir es eh nicht hin, aber wir wollen probieren, so nah wie möglich dran zu kommen.
Ja.
Kann ich das wenigstens schaffen irgendwie? Muss ich meine Schildkröte in meinem Haus am besten rumlaufen lassen?
Ach, rumlaufen? Eine Wasserschildkröte ist ja dann wieder so das Ding, ne? Die braucht ja schon mal wieder Wasser.
Ja.
Zumindest zu einem großen Teil, je nach dem, welche Art es ist. Aber ich muss für die, ich habe für einen Fisch, für eine Schildkröte, wir können da ja auch wieder die Reptilien mit reinnehmen und eine Schlange oder sonst, Reptilien sind eh drin mit der Schildkröte, dass ich ein Tier halte, das den Lebensumständen hier nicht gerecht ist. Ne? Oder die Lebensumstände hier sind nicht gerecht dafür. Das heißt also, ich muss für die ein abgeschlossenes Biotop gründen, wo die schön leben können. Also ich brauche ein Aquarium, ein Paludarium, ein Terrarium.
Ein was?
Paludarium, das ist praktisch die Mischung.
Was?
Paludarium.
Ja, was macht das?
Nee,
was
das ist das? Ein Aquarium mit
und
Landteil
Terrarium.
Oder ein Land, so, ein Terrarium mit Wasserteil. Ne?
Okay, also ich soll mir eigentlich einfach ein Biotop bauen.
Genau.
Am besten auch noch in subtropischen Temperaturen, im Kellerraum extra.
Genau das.
Den ich dann auch
kontrolliere. Ich habe einen abgeschlossenen Raum, das ist eben das Aquarium oder das Terrarium.
Ja.
Das den entsprechenden Bodengrund hat, die Bepflanzung, die verschiedenen Kleinstlebewesen, Mikrobakterien, Beleuchtung, Heizung und alles drumherum.
Ja, mein Gaszähler dreht sich gerade.
Das wird teuer.
Schneller als ein FDPler.
Das muss man
also, wenn
halt
du die Meinung ändert.
Das muss dann keins haben.
Ja, das wird richtig teuer, oder?
Strom
also gerade bei aktuellen Energiepreisen, jetzt kommen wir ja wieder zur aktuellen Energiepreisdiskussion, da könnte man ja dann vermuten, dass die Abgaben auch zunehmen, weil halt einfach die Leute das sich nicht mehr leisten können.
Definitiv. Also die Anfragen, was das angeht, steigen definitiv, weil die Leute sich es nicht mehr leisten können.
Ja.
Und man muss aber da halt vorher schon überlegen, das ist ein Hobby und das ist ein Hobby, das teuer ist und das ist ein Hobby, das tendenziell auch noch teurer wird.
Ja.
Und darüber muss man sich halt Gedanken machen. Und ein Fisch hat natürlich je nach Art, aber der kann auch 40, 50 Jahre alt werden. Ne? Das kommt drauf an. Ne, guck doch dir Wale oder
Haie. Ja, du kannst ja keinen Wal halten.
Mehr an. Ja, aber Wale sind trotzdem in einem Aquarium, rein theoretisch.
Wale sind auch nur Menschen.
Sind auch im Medium Wasser. Nein, aber es gibt auch kleine Fische, die so alt werden.
Ja, okay.
Oder
also
die
auch,
sehr groß werden.
Ja.
Ne? Es gibt irgendwelche Wales-Arten, die ist natürlich klar, als Babys sind sie klein und irgendwann haben sie mal die 2 Meter. Da muss ich ja immer mit planen.
Ja.
Und ich kann nicht als Exit-Strategie nutzen, ich spüle einen Fisch die Toilette runter.
Oh, viel Spaß bei einem Wales.
Ja.
Der Fisch spült die Toilette runter.
Das könnte auch mechanische Herausforderungen bringen, aber vor allem die Tierschutzgerechte ist natürlich unser großes Problem.
Ja, kann ich überhaupt einen privaten Wels halten? Blöde Frage. Also da bräuchte ich doch einen riesen Teich.
Einen kleinen Panzerwels oder sowas.
Ach so, okay, also so nicht so wie der in Offenbach mal vor ein paar Jahren sein Unwesen.
Nee, so ein Riesenwaller ist ungünstig, ja. Aber es gibt durchaus größer werdende Welsarten, die man im Aquarium halten kann oder hält. Ob man das jetzt eben kann, ist genau die Frage. Ja. Ne? Dann steht man aber da, dass die am Ende eben eine entsprechende Endgröße haben. Wir hatten hier im Tierheim auch schon einen Wels, der hatte 50 cm Körperlänge. Wenn man sich das überlegt, ja, das ist jetzt im Vergleich zu irgendeinem Wels im Main draußen winzig, aber für einen Fisch, der im Aquarium lebt und der das Aquarium als einzigen Lebensinhalt hat, schon heftig. Also da sollte das Becken schon entsprechend groß sein. Und das haben wir auch hier gemerkt. Also wir haben im Büro unten einen 700-Liter-Becken. Das ist schon richtig groß. Also ich würde sagen, nicht viele Leute haben zu Hause 700 Liter oder größer. Und trotzdem hat man auch da gemerkt, naja, ne, von A nach B schwimmen, das endet halt nach 2 Metern oder 2,5 Metern.
Eine doofe logistische Frage. Was macht ihr, wenn das voll ist?
Das Aquarium.
Ja, also mit Fischen. Also mit da passen ja nicht unendlich viele rein. Also nehmen wir mal an, nachher kommt einer und sagt, ich habe 50 Fische, die müssen weg.
Das gleiche wie mit Katzen auch. Wenn wir voll sind, sind wir voll und können keine weiteren Tiere mehr aufnehmen.
Wie viele Fische habt ihr denn gerade?
Kann ich dir gar keine Anzahl nehmen. Ich glaube 30, 40 plus minus. Das ist aber, die Zahlen sind da ja relativ. Mhm. Das kommt echt immer drauf an. Also gerade was ein Schwarmfisch angeht, da kann man unter Umständen relativ schnell relativ viele zusammenhalten, einfach weil die sich auch brauchen und wollen. So, ne, verschiedene Arten ist dann wieder schwierig. Oder was man halt noch in dem Aquarium hat. Ich habe neben dem, dass ich die Fische drin habe, wir haben ja vorhin über das Biotop gesprochen und auch Kleinstlebewesen. Ich habe in einem Terrarium zum Beispiel noch irgendwelche kleinen Asseln, Käfer oder Würmer mit dabei, die irgendwie putzen und dabei sind. Ich habe im Aquarium automatisch irgendwelche Schnecken dabei. Ich setze unter Umständen auch Schnecken mit rein oder Muscheln, die das Wasser filtern. Ich habe kleine Garnelen, die putzen. Ich kann ja letztendlich auch irgendwelche Krustentiere drin halten. Ne? Mhm. Es gibt Einsiedlerkrebse, kennt man aus, oder irgendwelche Krabben.
Disney-Filmen.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen, Ariel.
Wie hieß er? Die Fabian? Und Fabian, glaube ich.
Oder? Nein, Fabian war der Fisch.
Ja.
Ich bin raus. Ich habe Arielles geguckt, aber ich weiß leider nicht mehr, wie die Krabbe hieß.
Sebastian
war die Krabbe. Ja, was ich jetzt immer wieder auch auf euren Facebook- und Instagram-Seiten lese, ist Schildkröte gefunden.
Mhm.
Großes, fettes Fragezeichen. Also eine Schildkröte ist jetzt nicht das Tier, an das ich als erstes denke beim Thema Entlaufen. Vor allen Dingen schon wegen Laufen ist jetzt die Schildkröte nicht so.
Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Die Landschildkröten. Wir sind jetzt bei Aquaristik vielleicht auch ein bisschen raus, aber eine Landschildkröte im Frühjahr, wenn die aufwacht, die denkt nur noch an das eine, vor allem die Männer, und die suchen Mädels.
Ja.
Und die suchen Mädels und die finden auch Mädels irgendwo oder versuchen es zumindest, und die brechen überall aus. Egal, was du dir vorstellst, Schildkröten sind unfassbar krasse Ausbruchskünstler.
Bitte?
Ja, also Landschildkrötenmänner sind so oft als Fundtiere hier, weil die irgendwo marschieren und wandern gehen. Waren aber auch entsprechend oft wieder abgeholt. Ja, also das ist...
Ja, aber wie kommen die da raus, jetzt mal im Ernst? Die buddeln sie sich durch,
die oder? Die buddeln sich durch, die klettern drüber. Die kannst du dir nicht vorstellen, was so ein nur noch an das eine denkender Schildkrötenmann alles kann.
Okay.
Richtig viel.
So, und die werden aber nicht gechippt oder sowas, das heißt, die sind
nirgends registriert. Tatsächlich gibt es auch Landschildkröten, die gechippt sind, aber man kann das über die Panzerfärbung, ne? Die sind ja angemeldet mit entsprechenden Fotos vom Panzer und jeder Panzer ist praktisch wie der Fingerabdruck, ne? Von der Färbung her, von der Form her. Das funktioniert ganz gut und die Besitzer melden sich natürlich auch in der Regel bei uns. Bei den Wasserschildkröten ist es ähnlich, es gibt viele, die auf Wanderschaft gehen, um eben einfach nur Partner zu suchen. Ich habe das große Problem bei den Wasserschildkröten, dass in den 60ern, 70ern, 80ern super viele Schmuckschildkröten verkauft wurden. Damals waren die halt so ein Markstück groß, sagt man. Also halt klein und süß. Da haben die irgendwelche Leute im Aquarium gehalten. Irgendwann wurden die groß. Die kriegen irgendwann mal wirklich Panzerdurchmesser von 30 cm, 40 cm. Je nachdem, welche Art genau. Dann hat man sich der Sache entledigt, ne? Gerade auch so vor der 2000er-Wende. Tierschutz wird ja auch immer mehr, sage ich mal, wird immer besser. Da hat man die halt dann reihenweise ausgesetzt, hier in Aschaffenburg, im Mainparksee, in der Fasanerie, im schönen Tal. Und ja, das Problem dabei ist, die leben hier sehr, oder na, das ist für die Schildkröten eigentlich ganz gut, die leben hier ganz gut, überleben hier ganz gut, sind aber als invasive Art eingestuft, also vertreiben heimische Arten, vertreiben zum Beispiel die europäische Sumpfschildkröte, die gefährdet ist, und fressen hier natürlich einen Haufen Futter weg, das eigentlich andere brauchen. Und sie überleben hier zwar, aber wirklich gut geht's ihnen hier nicht. Und das ist eben der Grund, warum die dann oft beschließen, irgendwann auf Wanderschaft zu gehen. Wenn das Wasser sehr warm wird, wenn das Sommer, im Sommer das Wasser vielleicht sogar umkippt oder sowas, dann sagen, hier ist scheiße, wir gehen. Und dann gehen die auf Wanderschaft oder wie auch immer. Es gibt da ganz viele Gründe. Ich habe noch nie in den Kopf einer Schildkröte reingucken können. Aber wenn ihnen irgendwelche Parameter nicht gefallen, wenn es ihnen zu warm ist, zu schlickig oder das Wasserangebot, also Futterangebot, wie auch immer nicht passt, oder ein Partner fehlt, dann wandern die eben los.
Wollte ich also vielleicht einfach meine Schildkröte mit einer Partnerschaft halten?
Nee, wird auch nicht funktionieren.
Nee. Sonst also, habe ich bald viele Schildkröten.
Nee, Schildkrötenmänner sind einfach
schwierig.
Schwierig, ja.
Wie alle.
Also wirklich schwierig. Also das ist, nee.
Gut, also schön. Sollte ich eher, wenn...
Und dann wandern die oft und dann werden die eben zu uns gebracht. Und da ist es oft so, dass die eben keine Besitzer mehr haben oder kein Besitzer sich ausfindig machen lässt, weil sie eben invasiv sind, weil sie eben ausgesetzt wurden vor vielen Jahren. Und deswegen sind bei uns dann immer relativ viele. Das sind aber dann auch meistens eben Tiere, wo man dann eben sieht, die sind schon relativ alt. Ne, die haben schon alle ihre 30, 40 Jahre auf dem Buckel.
Schildkröten kommen im Winter in den Kühlschrank.
Unter anderem.
Habe ich neulich auch irgendwo gesehen. Dachte so, was bitte macht einer seinen Kühlschrank auf? Und lag da eine Schildkröte.
Jo. Je nachdem, woher die Schildkröte kommt, ne, macht die eine Überwinterung, also geht die in die Überwinterung, die buddeln sich irgendwo ein. Oder eine Schmuckschildkröte zum Beispiel gräbt sich am Teich oder Fluss im Boden ein und schläft da über den Winter. Und das muss ich ja auch wieder nachahmen. Ne? Ja. Also auch da wieder mein Aquarium für den Winter oder mein Terrarium für den Winter ist in dem Fall halt dann ein Kühlschrank.
Ja, und wieder Energiekosten.
Und wieder Energiekosten.
Also, Aquaristik ist richtig teuer.
Aquaristik ist richtig teuer.
Wenn man es richtig macht.
Ja, wenn man es richtig macht. Ja. Und wenn man auch Spaß bei hat. Wenn man Aquaristik macht, dann ist ja oft das Tier das eine, aber das ganze Biotop halt drumherum ja das andere.
Ja.
Also, wenn ich jetzt hier an die Terrarien im Tierheim denke oder auch an meine Terrarien zu Hause, dann habe ich ja auch ganz viel Spaß damit, die einfach einzurichten und die Terrarien zu pflegen und für die Pflanzen da drin zu sorgen und zu gucken, dass das so alles läuft.
Ja gut, wir wollen ja auch, also wenn das jetzt kritisch rüberkam, würde ich sagen, wir wollen ja in dieser Folge jetzt auch nicht irgendwie alle Aquaristiker, Aquaristikerinnen pauschal irgendwie als Tierquäler verurteilen.
Nein, nein, es gibt unfassbar coole Aquaristiker, die ganz, ganz viel Mühe und Energie da reinstecken, dass das gut läuft.
Ja, es gibt Probleme, die haben wir angesprochen und die sind auch wichtig anzusprechen, dass man sich halt wirklich etwas verstärkter informiert, auch über so Sachen wie, was kostet mich das Ganze im Unterhalt eben, wie mache ich es richtig und so weiter und so fort. Aber so eine Pauschalverurteilung haben wir jetzt hoffentlich hier nicht vorgenommen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Fische habt oder andere Wassertiere.
Es ist halt wichtig, eine fachkundige Person zu finden, die mich da reinbringen kann oder irgendwie einen Ort. Ich sag mal, wenn ich einen Hund adoptiere, dann habe ich natürlich auch das Problem, oder einen Hund kaufe von einem Züchter, dass ich dem Hund irgendwie Herr werden muss. Ich habe die Möglichkeit, mit meinem Tierarzt zu sprechen. Ich habe einen Haufen Bekannte, die mir wahrscheinlich Tipps und Tricks sagen möchten. Und ich kann zu einem Hundetrainer gehen.
Ja.
Das ist eigentlich relativ einfach, da jemanden zu finden.
Ich kann dich fragen, jetzt bei Fischen.
Ja, bei Fischen kannst du jetzt auch mich fragen. Bei Hunden dann lieber die Chrissy.
Ja.
Aber bei Fischen ist das halt ein bisschen anders. Ich finde da nicht hoppla hopp einen Tierarzt, der mir weiterhelfen kann. Und ich muss auch einfach erstmal auf die Idee vielleicht kommen oder klar sagen, hey, ein Fisch ist ein Lebewesen und wenn es was hat, dann muss ich zum Arzt gehen. Das ist nichts. Also früher war das so, da gab es das Tierarzneimittelgesetz noch nicht so oder wurde noch nicht so krass durchgesetzt. Da konnte man einen Haufen Fischmedikamente im Handel kaufen. Dann hat man halt da fröhlich so eine Medikamentenplörre reingeklitscht und dann ging das schon irgendwie gut. Oder die sind halt an einem Medikament gestorben. Man weiß es nicht. Gibt es halt heute nicht mehr. Das heißt, das ist also schon gut, dass es das nicht mehr gibt. Ne? Das ist halt jetzt alles ein bisschen mehr in fachkundige Hände gegeben. Dass man die aber dann auch kontaktiert.
Ja, aber an wen kann ich mich denn wenden? Weil sowas wie jetzt beim Hund, ein Hundetrainer gibt es ja beim Fisch. Es gibt ja keinen Fischtrainer und es gibt ja auch keinen Fischberater jetzt, es sei denn, du machst dich selbstständig, hier Fischberatung Lukas.
Nee.
Aber an wen wende ich mich denn dann? Ich muss ja dann eigentlich wirklich einen Tierarzt suchen.
Genau, nun am besten einen fachkundigen Tierarzt oder eben von mir aus auch im Zoofachhandel einen guten Laden raussuchen, wo jemand ist, der wirklich Erfahrung hat. Ne, im Normalfall, wer hat einen, also einen reinen Aquaristikladen, den hat ja oft jemand, der Aquaristik pur lebt.
Ja.
Ne, der, und dann hat er auch entsprechende Erfahrungen und kann einem da helfen. Ansonsten gibt es zum Beispiel eben bei der VDA online, kann man gucken nach fischkundigem Tierarzt und kann dann eben den nächstbesten raussuchen und kontaktieren.
Kommen wir mal zum Vermittlungsprozess. Wir haben ja schon mal in einer der früheren Folgen darüber geredet, wie das bei Hunden und bei Katzen abläuft.
Ja.
Wie ist es jetzt bei Fischen? Geht ihr dann schön bei denen daheim vorbei und sagt, ja, zeig mal Aquarium? Und
ja, wir halten die Zunge rein, messen die Werte damit und dann hat sich's.
Heizt ihr mit Gas oder mit Strom oder keine Ahnung?
Naja, die Vermittlung von einem Fisch ist im Endeffekt dann genauso auch wie die Vermittlung von einem Terrarientier, würde ich irgendwo sagen. Es geht ganz viel darum, wie wird's gehalten? Zeigt euer Terrarium, zeigt euer Aquarium, wie sind denn eure Werte da drin.
Da müssen die Leute auch wirklich Bilder zeigen.
Die müssen Bilder zeigen, die müssen mit uns drüber reden, wir informieren die und versuchen natürlich auch in dem Gespräch einfach so ein bisschen rauszufinden, was haben die denn drauf und wissen die da wirklich was. Ne? Also ich muss sagen, ich war da selbst überrascht. Es war in der Sachkundeprüfung ein ganz großer Teil einfach nur über Wasserkunde und da ist schon richtig viel Wasserchemie, die man können muss. Und wissen muss, wie laufen da verschiedene Reaktionen ab und wie kommt denn zu was, ne? Also, dass ich irgendwie mit CO2 den pH-Wert senken kann und so. Das ist jetzt ganz, ganz simpel noch einfach, ne? Aber dass ich das alles weiß, ein Fisch, der atmet über die Kiemen Ammoniak aus und das Ammoniak wandelt sich in Nitrit um und dann in Nitrat und dann in Stickstoff. Und was brauche ich denn da für Sachen und wie nennt man das alles und so weiter und so fort. Und das merkt man ja ganz schnell im Gespräch. Du hast jetzt geguckt wie ein angefahrenes Reh.
Ich frage mich, ob du noch in Zukunft einen Badesee hier in der Nähe aufsuchen wirst. Mit diesem ganzen Fachwissen. Ja, nee, stimmt, ich habe keine Ahnung. Woher? Ja,
also und das, aber wenn du jetzt einen Fisch haben wollen würdest, dann würde ich natürlich erwarten, dass du diese Ahnung ein Stück weit besitzt und weißt, was du da tust. Und das fragen wir ein bisschen ab. Wir reden mit den Leuten drüber. Das ist ein lockeres Gespräch, ne? Da soll sich jetzt keiner geprüft fühlen von uns. Aber es geht halt darum, dass wir schon gucken, dass da Hand und Fuß hinter ist, dass die Leute wissen, was geht. Aber natürlich auch, dass wir den Leuten helfen. Also wir haben oft auch Leute, die gerade in Terraristik oder sowas einsteigen wollen, noch gar keine Ahnung haben und dann einfach erstmal ein oder zwei oder von mir aus auch dreimal vorbeikommen, sich beraten lassen. Wir sagen, hey, hier, das und das wäre sinnvoll. Besorgt euch das mal, schickt mal Bilder von eurem Aufbau so zwischendurch. Wir justieren nach, wir helfen euch. Und wenn das Tier vermittelt ist, können die sich ja immer noch bei uns melden. Ich kann dann, bei einem Fisch kann ich nicht viel sagen über, ich bin kein Tierarzt. Mhm. Wenn der komisch schwimmt, dann sage ich Tierarzt. Kann ich nicht, aber ich kann grundsätzlich natürlich auch sagen, wie sind denn die Haltungsparameter, wie schaut es denn da aus, habt ihr schon das geprüft, hey, wenn das so ist, dann könnt ihr vielleicht das machen und kann so ein bisschen gucken, ob man mit denen auf Lösungssuche gehen kann.
Jetzt gibt es ja Tiere im Tierheim, die sind quasi Durchlaufkandidaten oder Durchreichkandidaten, also alles hopplige Babykätzchen.
Ja.
Welpies und was auch immer, ja.
Ja.
Wie nachgefragt sind denn Fische? Und Schildkröten und Axolotl.
Also Axolotl haben wir sowohl sehr schnell schon vermittelt, als auch schon sehr lange ein Zuhause gesucht. Aktuell aber keine bei uns. Bei den Schildkröten ist es unterschiedlich auch, würde ich sagen. Also wenn wir ein Schildkrötenmädchen haben, dann finden die relativ schnell ein Zuhause. Die horny Männer eher weniger.
Das ist der Folgentitel, die horny Männer eher weniger.
Das kommt immer so ein bisschen drauf an und ja, da sind die Wasserschildkröten auch ein bisschen schwerer zu vermitteln, einfach weil es eine invasive Art ist. Wir haben eine Ausnahmegenehmigung, dass wir sie trotzdem vermitteln dürfen, die müssen aber dann in entsprechend ausbruchssicheren Teichen
also zu betoniert oder wie und
oben ja, mit Panzerglas Zaun, drüber mit Zaun und sowas, genau und das ist halt einfach, ich sag mal, schon ein bisschen eine schwierige Grundvoraussetzung. Fische haben wir bisher super schnell zu Hause gefunden. Wir haben aber auch immer welche da, die tatsächlich dann auch der Standardbesatz, sage ich mal, dann gar nicht zwingend ein neues Zuhause sucht, weil wir, das sind dann sozusagen Pilotfische, nennt man die. Also die bleiben im Aquarium, dass das Aquarium am leben bleibt. Ja. Ne? Also, dass die Aquaristik weiterläuft, dass das alles da ist, dass das läuft und dass, wenn wir eine Anfrage haben für Fische, jederzeit ein breites Aquarium haben, wo dann neue und weitere Fische rein integriert werden können. Mhm. Wenn natürlich die Haltungsparameter passen. Und das ist, ja.
Nee, erzähl weiter.
Das ist dann voll das Ding, weil wir hatten jetzt letztens zum Beispiel eine Abgabeanfrage für Kaltwasserfische. Das waren ostasiatische Schlammpeitzker.
Und ein was?
Ostasiatische Schlammpeitzker.
Schlammpeitschker.
Peitzker.
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 Meine Güte, das ist die ostasiatische Schlammpeitzker.
Ja.
Okay, was ist, wie groß ist so ein Fisch, so ein ostasiatischer Schlamm?
Der kann relativ groß werden, der hat auch so seine 30, 35 Zentimeter.
Jesus Christ, okay. Ja, aber der passt dann gar nicht rein, oder?
Das ist vor allem Kaltwasserfisch.
Ja.
Und wir haben aktuell kein Becken bei uns, also kein Kaltwasserbecken. Mhm. Das heißt also, wir konnten da in dem Fall jetzt zum Beispiel nicht nehmen, also auch helfen mit einer Aufnahme oder sowas, sondern haben die eben an entsprechend andere Institutionen verwiesen und geguckt, dass die einen anderen Platz finden. Und ja, da müssen wir immer gucken.
Gibt es da auch so Abgabepeaks wie jetzt bei Kätzchen und Kleintieren nach Weihnachten oder Ostern? Oder?
Gar nicht.
Gar nicht.
Gar nicht, nee.
Oder so klassische Entnahmen wegen Tierschutzverstößen. Das haben wir ja bei Hunden häufig.
Also tatsächlich, wie gesagt, bei Fischen hatten wir jetzt echt oft den Fall, dass die zurückgelassen wurden. Ja. Dass entweder Leute wirklich umgezogen sind oder die Kinder ausgezogen sind oder Menschen verstorben sind. Und dann ein Aquarium gefunden wurde sozusagen. Das ist tatsächlich recht oft, ja.
Wenn ihr also umzieht, denkt dran, Aquarium
mitnehmen. Ja, muss mitgenommen werden. Und ist auch nicht einfach, so ein Ding umzuziehen. Ne? Ich kann ja nicht einen Stecker ziehen und trage das.
Stimmt, du hast recht. Also, wie machst du denn das?
Ein bisschen aufwendig. Im Idealfall
ein Spezialtransportunternehmen oder sowas, die das die ganze Zeit am
Laufen. Im Idealfall habe ich ein zweites Aquarium, das schon mal einläuft in der neuen Wohnung, ne? Und schon mal nach und nach. Und dann fahre ich halt meine Fische hin.
Das ist ganz schön teuer.
Das ist ganz schön teuer, ganz schön aufwendig.
Was ich bei Fischhaltung nie verstanden habe, wie gesagt, das ist nur meine Sicht der Dinge. Also es ist ja nicht allgemeingültig. Aber ich weiß halt gar nicht, was ich davon dann hätte. Ich meine, es ist schön beruhigend. Ich stehe gerne vor eurem Aquarium und gucke mir das an. Also das ist super. Also das ist eine günstigere Einschlafhilfe als Bundestagsdebatten. Mhm. Aber es ist trotzdem, ich habe irgendwie nie verstanden.
Es ist halt wirklich viel Arbeit. Also das muss man schon echt sagen. Und dann tendenziell sagt man, je größer ein Becken, desto stabiler ist es von den Wasserwerten her und so. Trotzdem habe ich ja dann mehr Wasser, das ich wechseln muss zum Beispiel.
Was auch wieder Geld kostet, meine Güte.
Was auch wieder Geld kostet, aber ja auch Zeit. Also jetzt hier so das Becken, das ist schon zeitaufwendig, das zu versorgen. Ich meine, das macht Spaß. Ne? Wir können hier uns als Team auch abwechseln und so. Aber das ist, ja. Aber beruhigend ist es auch, ne? Gerade wenn wir hitzige Telefonate haben oder irgendwelche besonderen Lösungen suchen müssen, dann ist es schon ganz angenehm, wenn man da ganz entspannt den Antennenwelten zugucken kann, wie sie dann im Wasser fliegen.
Damit hast du schon eine der nächsten Folgen gespoilert. Die nächste wird die Weihnachtsfolge, aber danach reden wir über kuriose Anfragen, die das Tierheim erreicht haben, die nicht unbedingt alltäglich sind. Name 'em, shame 'em machen wir nicht, aber...
Das verbinden wir miteinander.
Das verbinden wir miteinander. Okay, gut, dann reden wir tatsächlich, wie Alex gerade korrigiert hat, schon in der Weihnachtsfolge drüber, was dieses Jahr so an skurrilem und komischem per E-Mail, Telefon und sonst was kam und Lukas und den Rest des Teams ins Aquarium hat blicken lassen. In diesem Sinne, bis zur Weihnachtsfolge.
Bis dahin.
Tschüss.
Ciao.
Gute Tiere, schlechte Tiere. Ein Podcast aus dem Medienhaus Mein Echo zusammen mit dem Tierschutzverein Aschaffenburg und Umgebung e.V.